Mit rein gar nix fing he an. Kein Pfaff, kein scharfe Kant. Ein Griesenchrom und kein Hohlfest. Kein Witt, kein Swat und kein Kontrast. Und dor an leche Hand. Gottvater seh, nu war dat Licht, denn to dat Schöpfen bru Gesicht.
Ich habe keine Ahnung, was für eine Sprache das sein soll, aber es hört sich ganz witzig an und irgendwie ein bisschen exotisch.
Ich denke, es war Deutsch, nur halt irgendwie ganz anders.
Man kann schon verstehen, dass es Deutsch ist, weil man ein paar Wörter verstanden hat und man sich auch bei so ein paar irgendwie denken kann, das ist vielleicht eine Abwandlung von irgendeinem Wort und es ist dann wahrscheinlich irgendein Dialekt. Es hat sich aber auch so ein bisschen umgangssprachlich angehört wegen diesem Kane.
Gottvater seh, nu war dat Licht, denn to dat Schöpfen pro Gesicht. Zuerst will he so ein ganz groß Loch.
Der auf der Insel Sylt geborene Schriftsteller Boy Lawson erzählt, frei nach der biblischen Schöpfungsgeschichte, in plattdeutschen Versen vom Anfang der Welt. Wer allerdings nicht aus dem hohen Norden, sondern wie Nina, Laila und Kolja aus Berlin kommt, muss nach Wörtern suchen, die er verstehen kann.
Auf jeden Fall mit und rein, also mit rein gar nichts, fangen wir hier an. Das ist der erste Satz, der ist irgendwie ganz verständlich. Das kann man ableiten und dann kann man sich irgendwie denken, dass es heißt mit rein gar nichts, Finger an.
Ich habe am Ende noch ein bisschen was verstanden, nämlich kein Kontrast. Gott und Schöpfer oder auch Schöpfen.
Gottvater sah, nun war das Licht. Das könnte vielleicht heißen, Gottvater sagte, nun es werde Licht.
Wenn man weiß, worum es geht, kann man sich das meiste irgendwie zusammenreimen. Bevor die Welt durch Gottes Wort entstand, gab es nichts. Keine Farben, keine Kontraste, kein Schwarz und kein Weiß. Aber was bedeutet kein Hohlfast?
Bierfass. Weiß nicht.
Also kein und das nächste erinnert mich jetzt an hohl, aber ich kann mir nicht denken, was fast bedeuten soll. Also vielleicht irgendwie fasten, vielleicht sind damit die Früchte gemeint.
Keine Ahnung.
Nichts zum Festhalten, würden wir auf Hochdeutsch sagen.
Ach so.
Hochdeutsch. In dieser Standardsprache, die in Deutschland alle Kinder in der Schule lernen, die wir in Büchern und Zeitungsartikeln lesen, im Radio, Fernsehen oder auch im Kino hören, können wir uns von der Nordseeküste bis zu den Alpen meist problemlos miteinander verständigen.
Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass es eine einheitliche Sprache gibt, weil wenn man von Berlin aus zum Beispiel nach Rügen fahren will, ist ja immer noch in Deutschland, und dann versteht man plötzlich nichts mehr.
Ich finde, dass die Sprache dann auf einmal Grenzen zieht, die eigentlich gar nicht da sind.
Vor 500 Jahren, im ausgehenden Mittelalter, waren diese Grenzen eng gesteckt. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation umfasste so viele Königreiche, Herzogtümer und Grafschaften, dass es auf den Landkarten aussah wie ein bunter Flickenteppich. Und selbst in den deutschsprachigen Gebieten wurde überall anders gesprochen.
In Bayern, Franken, Baden, Schwaben und Österreich redeten die Leute Oberdeutsch, von Sachsen und Thüringen über Hessen bis ins Rheinland Mitteldeutsch und entlang der Küsten in Niedersachsen und Westfalen Niederdeutsch, und zwar von Region zu Region verschieden, in vielen Dialekten.
Ich kenne Berlinerisch, Bayerisch, Schweizerdeutsch,
Plattdeutsch, Sächsisch,
Rheinisch, Hessisch.
Die Elster beispielsweise ist ein hessisches Wort. Woanders hieß sie Aglaster. Und noch woanders Hetzen, sodass einer den anderen kaum verstand. Ändern sollte sich das erst durch Martin Luther, der unsere Sprache entscheidend formte und prägte.
Man kann jetzt nicht sagen, er hat sich ausgedacht, aber er hat sozusagen Hochdeutsch sozusagen eingeführt, weil er hat halt nach irgendwas gesucht, was alle verstehen können.
Im Jahr 1483, am 10. November, kommt Martin Luther in der sächsischen Stadt Eisleben zur Welt. Geboren wird er als Martin Luder. aber den Namen ändert er später. Er ersetzt das D durch ein TH, weil Luder für die Menschen seiner Zeit irgendwie nach Lotterhaft klingt.
Sein Vater hat sich aus dem Bauernstand zum Bergwerksunternehmer emporgearbeitet. Er schickt Martin schon mit 4,5 Jahren zur Schule, damit er lesen und schreiben lernt. Freilich nicht auf Deutsch, sondern auf Latein. Denn das ist, auch in deutschen Landen zur damaligen Zeit, die Sprache der gebildeten Leute. In seinem Buch »Als unser Deutsch erfunden wurde« erzählt Bruno Preisendörfer:
Die Gelehrten hielten ihre Vorlesungen auf Latein, schrieben ihre Bücher und ihre Briefe auf Latein. Die Priester murmelten ihre Messen lateinisch, segneten lateinisch, tauften lateinisch und sprachen auf Lateinisch von den Sünden los. Ego te absolvo.
Als Martin erwachsen ist, gehört er selbst zu den Priestern und Gelehrten.
Gegen den Willen seines Vaters hat er das Studium der Rechtswissenschaften abgebrochen, ist in den Orden der Augustinermönche eingetreten, Priester geworden und hat Theologie studiert, die Wissenschaft von Gott und dem Glauben. Als Doktor der Theologie und Professor an der Universität Wittenberg widmet er sich ganz dem Studium der Bibel.
Eines Tages sitzt er über den Schriften des Neuen Testaments und liest im Römerbrief, den der Apostel Paulus vor rund 2000 Jahren an die christliche Gemeinde in Rom geschrieben hat.
Arbitramur enim justificare hominem perfidem sine operibus legis. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.
Für Martin Luther ist dies der entscheidende Satz, der sein Verhältnis zu Gott von Grund auf verändert. Ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, wird der Mensch gerecht, also frei und von allen seinen Sünden erlöst.
Das Wörtchen allein steht zwar in Wirklichkeit nicht da, doch für ihn gehört es um der Klarheit willen hinein, wenn man den lateinischen Satz ins Deutsche übersetzt. Andreas Fenske hat ein Buch für Kinder über Martin Luther und die Kraft seiner Worte geschrieben.
Dieses Wort allein, das fügt man ein, wenn man zwei Begriffe gegeneinander setzt, damit das eine kräftiger noch hervortritt. Wir gucken nicht darauf, wie die Gesetze sind, wie das ist, was uns die Priester sagen, was der Papst sagt, sondern für uns ist es wichtig, dass nur der Glaube besteht, allein der Glaube.
Martin Luther ist überzeugt, den wahren Weg zu Gott gefunden zu haben. Vor Hölle und Fegefeuer braucht er sich nicht mehr zu fürchten. Gott ist keiner, der die Sünder bis in alle Ewigkeit verfolgt. Er ist gütig und barmherzig und er verschenkt seine Gnade. Auch wenn die mittelalterliche Kirche das Gegenteil behauptet.
Ablässe! Kauf Ablässe! Ablässe, hier die Ablässe! Sobald die Münz im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Ablässe! Kauf Ablässe!
Jeder Mensch hat ja irgendwie Sünden oder so. Irgendwas, was er mal schlecht gemacht hat. Und früher glaubte man, bei so und so vielen Sünden kommt man ins Fegefeuer und von dort ist es halt nicht weit in die Hölle. Und um in den Himmel zu kommen, brauchte man sozusagen gar keine Sünden oder nur sehr, sehr, sehr wenige. Dann hat sich die Kirche halt so gedacht, also der Papst und die Priester vor allem, machen wir daraus Profit aus den Sünden anderer und haben gesagt, wenn ihr eure Sünden auf diesen Zettel schreibt, die sogenannten Ablassbriefe waren das, dann sind eure Sünden verschwunden und für die musste man natürlich Geld bezahlen.
Bald ist Martin Luther überall bekannt. Fast jeder hat von den 95 Thesen gehört, in denen er gegen die Ablassbriefe wettert.
Seit der Buchdruck das mühsame Handwerk des Abschreibens ersetzt, ist es möglich geworden, Texte massenhaft zu verbreiten. In Wittenberg stehen die Druckerpressen nicht mehr still. So groß ist die Nachfrage nach den Schriften des Mannes, der die Kirche erneuern will.
Und ruckzuck waren diese Gedanken von Martin Luther überall verbreitet.
Ablässe! Kauft Ablässe!
Gott ist nicht zornig, er ist ein guter Gott.
Wer feste glaubt, der wird gerettet.
Die Ablassbriefe sind Betrug.
Der Papst will nur unser Geld.
Wegen seiner aufrührerischen Gedanken muss Martin Luther sich schließlich vor Kaiser und Kirche verstecken. Auf der Wartburg im Thüringer Wald, hoch über der Stadt Eisenach, tauscht er die Mönchskutte gegen die vornehme Kleidung eines Adeligen und nennt sich Junker Jörg. Dort kämpft er weiter für seinen neuen Glauben.
Er ist beseelt von der Idee, die Bibel für alle Deutschen zu übersetzen, auch für Bauern und Bergleute, damit Gott zu jedem Christen, Menschen sprechen kann. Noch ist die Heilige Schrift für einfache Leute ein Buch mit 7 Siegeln.
Das war eine so schwierige Schrift, dass man bestimmte Leute dazu brauchte, die einem die Bibel erklären mussten. Das waren die Priester, das waren die Gottesgelehrten, weil das einfache Volk, das war so die Begründung, hätte ja durch die Bibel nur verwirrt werden können, die hätten ja die Bibel gar nicht richtig verstehen können.
Ein paar deutsche Bibelübersetzungen gibt es bereits. Doch bisher haben alle Übersetzer den Wortlaut der Vulgata, der lateinischen Bibel, die allgemein gebräuchlich ist, starr und steif übernommen. Keiner hat es gewagt, sich davon zu lösen.
Die lateinische Bibel und die griechische Bibel. Benötigt ihr sonst noch etwas?
Papier, Schreibfeder und ein gefülltes Tintenfass.
Im Dezember 1521, mit 38 Jahren, beginnt Martin Luther, die Heilige Schrift ins Deutsche zu übersetzen. Zunächst einmal das Neue Testament. Als Grundlage benutzt er nicht die Vulgata, sondern den griechischen Urtext.
Man kann ja davon ausgehen, dass die nicht alle gleich sind. Es sind auch unterschiedliche Sprachen und wahrscheinlich Verfasser. Aber sie basieren halt auf derselben Geschichte, aber alle unterschiedlich ausgedrückt.
Dann hat man halt einen Vergleich. Und zum Beispiel, wenn in der lateinischen Bibel vielleicht sogar was fehlt, dann bist du halt auch im Vorteil.
Mit der Übersetzung aus dem griechischen Original umgeht er Fehler aus der lateinischen Vulgata, die ja selbst eine Übersetzung ist. Doch welches Deutsch soll er wählen?
Ich habe eine allgemein verständliche Sprache und keine besondere. Daher kann man mich in Nieder- und Oberdeutschland verstehen. Ich rede nach der sächsischen Kanzlei, der alle deutschen Fürsten folgen.
Fremd- und Fachwörter vermeidet Martin Luther. Schließlich soll seine Bibel ja für jedermann verständlich sein. Dafür pickt er viele Wörter aus der Alltagssprache auf. Als Mann aus dem Volk weiß er genau, wie die Mutter im Haus, die Kinder auf den Gassen und der einfache Mann auf dem Markt reden.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. So ist's bisher einfach dem lateinischen Buchstaben nach verdeutscht. Aber wo redet ein Deutscher so? Du bist voll Gnaden? Und welcher Deutsche versteht, was das heißt? Voll Gnaden. Er muss dabei an einen Fass voll Bier denken oder einen Beutel voll Geld. Maria, Maria, du Holdselige. Darunter kann sich ein Deutscher sehr viel eher vorstellen, was der Engel meint mit seinem Gruß.
Er hat es so geschrieben, wie jeder sprechen würde. Also wie ich hier jetzt spreche, würde er es aufschreiben, sodass es jeder versteht, jeder kleine Bauer, jeder Fürst, jeder Mensch auf der Straße.
Ich bringe euer Essen, Junker Jörg.
Warum ist diese Verlierung der Salben geschehen?
Verlierung der Salben? Welche Salbe ist denn verloren gegangen? Ich verstehe nicht.
Natürlich nicht. Welcher Deutsche redet so? Verlierung der Salben ist geschehen? Nein. Es ist schade um die Salbe. Das ist gutes Deutsch.
Das ist eine Art und Weise zu übersetzen, die sehr frei ist. Dadurch hat er die Bibel sehr stark verändert. Aber er hat eine Sprachgewalt entwickelt, die unvergleichlich ist, weil er hat Gott, wenn man so will, Deutsch sprechen lassen.
Martin Luther ringt um jedes einzelne Wort, manchmal tagelang. Es geht ihm nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Wirkung. Als begeisterter Prediger will er, dass seine Sprache die Menschen fesselt und die Herzen erreicht.
Er ist ein leidenschaftlicher Wörtersammler, der sich alles notiert, was ihm gefällt. Doch sein Vorrat reicht noch immer nicht aus. So ersinnt er neue Wörter wie Geizhals, Sündenbock, Denkzettel und Nächstenliebe, bildet Begriffspaare wie Milch und Honig, Mark und Bein und erfindet sprachliche Bilder wie Perlen vor die Säue werfen oder sein Licht unter den Scheffel stellen.
Was bedeutet, dass man sich versteckt, dass man schüchtern ist, die Spreu vom Weizen trennen? Das ist auch eine Redewendung, die Luther eingeführt hat. Das war sehr anschaulich für seine Zeit, als die meisten Leute Bauern waren.
Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Welcher Deutsche versteht das? Was ist Überfluss des Herzens für ein Ding? Johann, was ist Überfluss des Herzens für ein Ding?
Vielleicht will das sagen, dass einer ein allzu großes Herz habe oder zu viel Herz habe.
Wiewohl das auch noch nicht recht ist, denn Überfluss des Herzens ist kein Deutsch, so wenig als das Deutsch ist. Überfluss des Hauses, Überfluss des Kachelofens.
Überfluss der Bank. Aber wie soll es denn nun heißen?
Wes des Herz voll ist, des gehet der Mund über.
Was das Übersetzen für eine Kunst und Arbeit ist.
Nach nur 11 Wochen ist das Werk vollbracht und Martin Luther kehrt nach Wittenberg zurück. Im September 1522, pünktlich zur Leipziger Buchmesse, erscheint sein neues Testament zum Preis von einem halben Gulden, dem Wochenlohn eines Zimmermannsgesellen, und erreicht für die damalige Zeit riesige Auflagen. Die ersten 3000 Exemplare sind schon nach 3 Monaten vergriffen, und das, obwohl die meisten Menschen weder lesen noch schreiben können.
Zusammen mit seinem Freund Philipp Melanchthon und anderen Gelehrten wird Martin Luther auch noch das Alte Testament aus dem Hebräischen übersetzen. 1534 erscheint die komplette Bibel, die ganze Heilige Schrift Deutsch. Als Martin Luther mit 63 Jahren in Eisleben stirbt, am 18. Februar 1546, hat sich seine Bibel schon über 200.000 Mal verkauft.
In den folgenden Jahrhunderten wird die Lutherbibel zur Richtschnur, auch ein Wort, das er erfunden hat, für die sich langsam entwickelnde hochdeutsche Sprache. Priester und Gelehrte, Schriftsteller und Journalisten orientieren sich an ihr. So bildet sich schließlich ein Deutsch heraus, das man überall versteht.
Doch unsere Sprache verändert sich. Holdselige Maria. So redet heute keiner mehr.
Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch.
Man würde heute jetzt nicht mehr sagen holdselig, aber die Bibel ist insgesamt in ein bisschen älterer Sprache geschrieben, aber holdselig hört sich so unschuldig an.
Sei gegrüßt, du Begnadete, heißt es in der Lutherbibel von 2017. Die Volksbibel ist eine Bibelbearbeitung speziell für Jugendliche. Die Worte, mit denen der Engel Maria begrüßt, hätte Martin Luther nicht unbedingt verstanden.
Gabriel klopfte bei ihr an die Tür und als er im Raum stand, begrüßte er sie. Hallo Maria, Gott will dir ein Riesengeschenk machen. Er hat dich unter Millionen von Frauen extra ausgesucht.
Ich find's schon ziemlich witzig, aber dadurch wird die Bibel auch nicht ernst genommen. Wenn die ganze Bibel so geschrieben wäre, dann wäre es eher so lachhaft.
Ich find das cool. Das macht das alles viel lockerer und vielleicht die Religion generell attraktiver.
Alles hat seine Zeit. Oder wie Martin Luther gesagt hätte, ein jegliches hat seine Zeit. Wie der Mensch, so ist auch seine Sprache ständig im Wandel. Doch selbst nach 500 Jahren sind wir noch erstaunlich oft von seiner Wörterwelt umgeben.
Gewissensfeste,
Herzenslust,
ein Herz und eine Seele,
dein Wort in Gottes Ohr,
die Zeichen dieser
ein
Zeit,
ein Buch mit 7 Siegeln,
Lästermaul,
Lückenbüßer,
Rat und Tat,
Recht und Schlecht,
der anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein,
die Zunge im Zaum halten,
Hochmut kommt vor dem Fall,
der Mensch lebt nicht vom Brot allein.